plus de 2 semaines sont passées, on est encore en train de se promener à travers la France. Lentement, tout le monde devient de plus en plus fatigué, mais les gars doivent aller à Paris en traversant les derniers cols. Sauf la Clamorton, qui est déjà arrivée avec ses Birkenstock complètement cassées. On se relâche et s'installe confortablement dans notre bus en regardant comment les héros de la route se battent pour la gloire.
Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Und Rafa Kassem bringt nicht nur Lecklen nach Paris, sondern auch euch mit uns. Soll ich mal, ich fange mit der kleinen Anekdote an, um hier mal locker einzusteigen, hä? Simon, hat mir nämlich auf Instagram was geschrieben über Chris Froome aus seinem Buch. Wer das nachlesen möchte, Seite 28 bis 42. Weil wir immer über Chris Froome so viel reden und so. Und er findet ihn geil.
Liest du jetzt die 14 Seiten vor?
Ja, genau, richtig. kleine Zusammenfassung. Also Chris wohnte in einem Dorf im Gebiet der Maasai. Und eines Tages beschwerten sich die Maasai, dass eine Python eine ihrer Ziegen gefressen haben soll und die Schlange getötet werden soll. Chris' Mutter will die Schlange daraufhin retten und geht mit ihm auf die Suche. Sie finden aber die Schlange nicht, sondern 100 Babyschlangen, Pythons. 100 Baby-Pythons. Und nehmen die in einem Sack mit und lassen sie woanders frei. Chris behält aber 2, Rocky und Shandy. Er baut ihnen zu Hause ein Gehege und hält sie dort. Die Schlangen werden dann immer etwas größer und die Ernährung wird schwieriger. Die Ratten aus der Nachbarschaft reichen nicht mehr aus, aber gegenüber gibt es einen Kindergarten, die Kaninchen in einem Gehege halten.
Gegenüber ist ein Kindergarten, hat er die Kinder verfüttert.
Ab und zu geht Chris, wenn alle Kinder weg sind, zum Kindergarten und klaut 1-2 Babykaninchen.
1-2 Babys.
Gibt sie seinen Schlangen. Da sind sie circa 1-1,5 Meter groß als Futter. Mit 14 geht Chris dann aufs Internat nach Südafrika. Und kann nur noch, wenn er zu Hause ist, sich um die Schlangen kümmern. Sonst macht das die Mutter. Shandy muss er irgendwann aussetzen, weil sie sehr aggressiv war. Rocky war circa 2 Meter groß und büchste irgendwann von zu Hause aus. In einer Nacht schrie seine Mutter plötzlich nach Christopher. Normalerweise sagte sie Chris. Rocky war bei ihr im Bett und wärmte sich an ihr. Und sie sagte Eyeball to Eyeball. Kurz danach wurde die Schlange auch im Wald ausgesetzt. Das war die Geschichte. Solche Anekdoten finden sich im Chris Froome Buch. Also vielleicht auch mal ein Read wert.
Ja, habe ich mir gerade schon überlegt. Muss ich mal lesen, auf jeden Fall.
Ich habe auf jeden Fall noch...
Von wann ist denn das?
Das ist eine gute Frage.
Es wäre eigentlich cool, wenn da noch so aktuelle Sachen drin sind. Oder ich weiß nicht, muss ob man ich sich sogar irgendwann einfach den Blog von ihm angucken?
Ich weiß nicht, ob ich mir sogar das Buch durchgelesen habe, weil irgendwie kommt mir die Geschichte bekannt vor und ich weiß auch relativ viel aus seiner Kindheit, eine Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob ich eine Doku geschaut hatte oder das Buch gelesen. Muss man sich vielleicht daran erinnern, oder? Wenn man das Buch gelesen hat.
Chris Froome, The Climb.
Ja, Paul, bei dir fällen ja öfters mal irgendwelche Sinneswahrnehmungen aus. Insofern weiß man.
Das gibt's für als gebrauchtes Buch für 3,92. Das bestelle ich mir jetzt.
Ja, ich habe hier ein paar ungelesene Radsportbücher stehen. Die nehme ich jetzt mal mit in Urlaub. Vielleicht kann ich von einem oder zwei davon ein paar Rezensionen halten.
Sehr gut. Welche hast du denn da so?
Warte, ich gehe gerade mal hin. Quer durch Flandern, Sokrates auf dem Fahrrad, dann irgendein neues Geraint Thomas Buch, Columbia, Passion und der kahle Berg.
Hm.
Sokrates werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen.
Wer von wem ist ja, das?
Guillaume Martin. Können wir heute auch noch drüber reden.
Ah.
Und wahrscheinlich nehme ich das Geraint Thomas Buch noch mit.
Ich habe mir da mal auf Arte gab es mal so eine Sendung mit ihm.
Guillaume Martin?
Ja, genau, mit Guillaume Martin und so einem, mit so einem Philosophen. Ich glaube, er ist auch Philosoph, oder?
Ja, genau. Er hat Philosophie studiert.
Genau, ich habe gerade nicht zugehört, deswegen.
Ist man dann eigentlich direkt Philosoph?
Nee, ich habe gerade nicht zugehört, deswegen habe ich gerade nochmal gefragt.
Gut.
Wahrscheinlich hat er es erwähnt gehabt. Genau, und da gab es so eine, ich glaube, 15 Minuten ging das. Und das ist relativ aktuell, also muss aus dem Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres sein, aber die Aufmachung dieser Sendung ist wie als wenn das in den 90ern gedreht worden wäre. Auch so mit Grafiken, die auf einmal hinter ihnen an der Wand projiziert werden.
Geil.
Und dann geht's, also so, schon ziemlich cool, aber halt so Dominic Clemens-Style, weißt du, der wird sich freuen.
Ich habe ein ganz gutes Zitat zu ihm von der Etappe vom Sonntag von entweder Sean Kelly oder Stephen Roach, wer auch immer da gerade am Drücker war bei GCN, als er diese komplette 30 Kilometer oder 25 Kilometer Abfahrt hinter dieser Gruppe mit offenem Trikot runtergefahren ist, wie ein Fallschirm, meinte der dann so, ja, auf so dem geilen irischen Englisch, das feiere ich auch total ab, he may be an intelligent person off the bike, but please, please, close your jersey now. Er hat es aber durchgezogen.
Ja, im Eifer des Gefechts wahrscheinlich vergessen, ne?
Der ist so abgefallen in der Abfahrt, oder?
Ja, aber der ist halt komplett mit offenem Trikot die ganze Abfahrt gefahren mit 80 Sachen und hat es nicht geschafft, da hinzufahren. Es waren halt teilweise nur 20 Meter oder so. Naja. Das,
gut,
das dazu. Dann, ja, wir haben das gar nicht besprochen. Können wir jetzt schnell machen? Gehen wir chronologisch vor, oder?
Ja,
würde ich sagen. Einfach, sonst sonst komme ich eh nicht
alles
mit.
Alles klar. Dann ist der erste.
Hat schon mal gut angefangen.
Der erste, den wir hier zu feiern haben. Andi, du hast extra gefragt, wann haben wir die letzte Folge aufgenommen? Ist Nils Politt, die Giraffe, Tour de France nach Fürth.
Chapeau.
Wir hatten Tränen in den Augen.
Ja, ich habe es nicht geschaut.
Klar, wie immer.
Aber ich habe mich auch gefreut.
Ja, war schon eine geile Nummer. Und dann auch noch Solo-Sieg.
Aber jetzt mal, aber jetzt mal ganz kurz.
Wie war das nochmal davor in der Folge?
Die nennen die jetzt Giraffe.
Ja, völlig enttäuscht. Und dann
Der hat sich einfach vertan.
Natürlich, ne? Direkt den ersten Bora-Etappensieg.
Der hat sich einfach vertan. Und
mittlerweile ja schon
so
zwei.
So kurz vorm One-Two hat er dann gedacht, ah fuck, morgen wollte ich ja ausreißen. Dann wieder zurückfallen
lassen. Genau, in der Etappe vertan. Das wäre witzig, ne? So, ah ja, heute ist ja die Flachetappe. Dann fährst du los und auf einmal so,
morgen One-Two. Nils, fahr nicht so schnell, kommt noch One-Two. Was?
Ja, drauflatschen kann er. Ich kann mich nur wiederholen. Hat er da
ja,
auf jeden Fall mal unter Beweis
mega
gestellt.
Mega geil. Also richtig mit der Brechstange. Und okay, als man dann mit Imanol Erviti und weiß ich gar nicht, wer es war, von Bike Exchange unterwegs war, dann war Nils Politt natürlich auch irgendwo der Favorit. Aber vorher noch Küng irgendwie auch stehen lassen am Berg, der hätte ihn wahrscheinlich nicht so einfach wegfahren lassen. Und der Rest der Gruppe war ja auch wirklich gut besetzt. Da war ja noch ein Alaphilippe dabei auch, ne?
Ja. Und ein André Greipel.
Das habe ich mir auch noch mal.
Aber der hat ja die schlechtesten Chancen von allen. Weil mit dem will ja gar keiner irgendwo ankommen.
Ja, er meinte, er hat vorher mit Nils schon ganz viel Taktik besprochen in der Gruppe. Bis das dann. Und ja, er hat ihm auch gesagt, wenn er fährt er nicht hinterher.
Ja, er meinte aber auch, Nils wollte wohl schon eher losfahren. Und dann meinte er, warte mal noch, du bist hier eh der Stärkste.
Ja, aber ich hab das in Ricks Podcast gehört. So, Rick und André machen ja jetzt Tour-Podcast, finde ich auch eigentlich ganz geil. Und da meinte er so, ich habe ihn eigentlich beschwichtigt, weil der war total heiß und ich wollte aber so lange wie möglich selber dabei bleiben.
Ey, mach mal ruhig jetzt, ja. Ey, sonst falle ich hier nur ab. Ja, war schon eine krasse Gruppe. Also die konnten schon alle richtig treten, die dabei waren. Und dann ja, am Ende überragend gemacht. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Ich glaube, ich habe sogar damals bei One gesagt, dass für Bora die beste Chance auf einen Etappensieg bei Nils liegt.
Paul hat es gesagt.
Ich habe es gesagt. Ich habe es gewusst.
Ja. Warst du schon mal mit 50% richtig mittlerweile?
Ja gut, er war der Erste, ne?
Ja. Ja, ein bisschen ketzerisch auch die Kommentatoren, auch international, auch heute wieder bei Patrick Konrad, wozu wir noch kommen. Fiel der Satz so, since Peter Sagan is gone, they are winning.
Ja, also ich glaube schon, dass so ein Sagan viel blockiert in so einem Team. Ne? Also weil du siehst ja immer die Chance, mit einem Sagan eine Etappe zu gewinnen, also auf vielen Etappen. Ich glaube schon, dass das an der Teamtaktik einiges ändert, wenn er nicht mehr dabei ist. Also hast du ja gesehen.
Ja, vor allem grüne Trikot, ne?
Also genau, grüne Trikot, ja.
Bei so Besetzung von Gruppen ging es natürlich wahrscheinlich vorher immer darum, dass Sagan in die Gruppe geht auch, um die Sprintwertung unterwegs zu holen. Das ist natürlich dann völlig weggefallen und seitdem hat da irgendwie jeder freie Fahrt, was natürlich die Chancen für jeden Einzelnen erhöht, in so einer Gruppe zu sein. Und wir haben es jetzt schon gesagt, zweimal hat es jetzt geklappt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den nächsten Etappen aussieht, eher schwierig mit Ausreißern. Ich denke mal, die nächste flachere Etappe wird auf jeden Fall ein Sprint sein. Und bei einer Bergankunft geht es vielleicht auch nochmal an die Favoriten. Mal schauen. Zwei Etappensiege kann man mit leben, glaube ich. Ne?
Genau, jetzt müssen wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt am Dienstag auf und heute hat gerade Patrick Konrad die zweite Etappe für Bora gewonnen. Auch mit einem 30-Kilometer-Solo.
Ja, tatsächlich muss man dann als Team, kann man schon, glaube ich, so konstatieren, die Saison ist gemacht, ne?
Wahrscheinlich war es vorher so, ja, ein bis zwei Etappensiege und grüne Trikot. Jetzt hat man zwei Etappensiege.
Und immer noch,
sind immer noch ein paar Etappen.
Immer noch einen sechsten Platz in der Gesamtwertung, der noch ein fünfter Platz ganz gut werden kann.
Genau. Ja, gut, ich meine, ich denke mal jetzt bei den nächsten Bergetappen kann auch mal einiges da durchpurzeln unter den ersten zehn. Ja,
wobei die jetzt schon ganz gut auf einem Level waren die letzten Tage. Ne? Jetzt nehmen wir mal vielleicht so einen Guillaume Martin da raus. Aber die ersten.
Kommt aber, jetzt sind wir ja jetzt gerade in der dritten Woche. Die nächsten Tage geht es ja dann auch nochmal über 2000 Meter rauf. Was ja immer noch so eine. Wahrscheinlich ein bisschen unter 2000 Meter ist ja immer noch so eine magische Grenze, wo dem einen oder anderen mal schnell die Luft ausgehen kann, einfach auch von jetzt auf gleich. Ne? Also hat man ja immer wieder gesehen bei so Etappen durchs Hochgebirge. Und die nächsten beiden Bergetappen, da geht es auf jeden Fall gut rauf.
Aber ich glaube, was ich bei der Tour echt mega interessant finde, ist oder spannend, dass eigentlich bis auf Pogacar sind ja alle einfach gleich stark in den Top 10. Also vielleicht Top 10 nicht, aber so, sagen wir mal, fünf, sechs Fahrer, einfach so, die versuchen sich gegenseitig abzuhängen, aber schaffen sie nicht.
Selbst der, es kann Schauspielerei sein, aber ist jetzt ja auch gerade so ein bisschen auf dem Level der anderen angekommen, scheint immer noch der kontrollierteste zu sein, aber kann die jetzt auch nicht mehr direkt vom Rad fahren und Jonas
Wittgar. Ja, der hat schon 5 Minuten rausgefahren.
Ja, ne, klar, kann er sich so das, aber es sieht jetzt auch gerade nicht mehr so zwingend aus. Ich denke, wenn er es könnte, würde er es auch nochmal machen.
Man muss auch rückblickend nochmal sagen, das ist mir auch nochmal aufgefallen, dass er wahrscheinlich auch von den Gesamtwertungsfahrern am besten mit dem schlechten Wetter in der einen Etappe da ausgekommen ist. Ne?
Gehört halt mit dazu, ne? Aber ich finde sonst ich finde die Gesamtwertung mega spannend. Grüne Trikot geht so, Bergtrikot finde ich spannend. Also schon irgendwie eigentlich eine geile Rundfahrt. Vor allem finde ich die so voll unkontrolliert, auch heute wieder, was Wout van Aert da im Finale macht, denkst du, Alter, also das hättest du halt irgendwie vor 2 Jahren hättest du es auch nicht gesehen, das ist halt so komplett sinnlose Aktion und davon gab es dieses Jahr schon haufenweise, wo Teams aber irgendwas machen, wo du dich fragst, jo, also muss man jetzt nicht machen, kann man, sollte man vielleicht aber nicht.
Man muss ja sagen, dass Simon Geschke diese Aktion.
Da könnte man jetzt auch wieder Sean Kelly zitieren.
Was wollte ich eben noch sagen, ich hatte eben
ja, Simon Geschke hat den Spaß angefangen, aber ich meine, das macht ja auch noch Sinn, ne? Irgendwie mit Guillaume Martin, da versuchen noch ein paar Sekunden zu holen.
Der verliert, glaube ich, am Ende vielleicht sogar noch Zeit. Ich weiß
ja, der hat 4 Sekunden verloren.
Na gut, hat es mal probiert.
Aber was dann Jumbo da gemacht hat, da hatte ich auch nur Fragezeichen im Kopf. Aber gut, vielleicht war es auch irgendwie gerade kalt und die wollten schnell ins Hotel, keine Ahnung. Also
ja, aber der ist ja so schnell gefahren, ich glaube Sepp Kuss war das am Hinterrad, der konnte an dem Hinterrad gar nicht bleiben von
Wout van Aert. Einmal wäre er fast weg gewesen.
Ja, das ist halt so. Und Wout van Aert fährt er halt, setzt auf die Attacke von Simon Geschke oben eins drauf, als wenn es das Normalste der Welt wäre, da am Hinterrad dann zu bleiben und dreht sie oben dann bei der Bergwelle um und siehst du so richtig im Gesicht,
mit so 20 Meter Loch auch schon, ne?
Ja, mehr sogar. Warum ist denn da keiner?
Krasser Typ auf jeden Fall. Kurz reingegrätscht, apropos deutsche Sieger. Max Walscheid holt die Willi Challenge in der Tour. Ich weiß nicht, wer es letztes Jahr schon mitbekommen hat. Basti Tietema, so?
Tietema. Bass. Der heißt nicht so
Bass,
wie du.
Okay. Quasi Kollege aus Niederlanden hat das letztes Jahr schon veranstaltet, malt dann irgendwo am Hügel einen Strich auf die Straße und ein paar Meterangaben und animiert die Profis, die vorbeikommen, eher die so ein bisschen im Gruppetto fahren und Bock darauf haben, ein Wheelie machen, solange sie können. Und ich habe mir das YouTube-Video, das läuft glaube ich nur auf YouTube, heute angeguckt und das fängt so ein bisschen verhalten an und irgendwann ist dann auch, ich weiß nicht, der Führende irgendwie 3 Meter Wheelie oder so. Alle schaffen es eigentlich direkt gar nicht oder können nicht mehr, weil es schon so weit in der Etappe drin ist und machen nur so ein bisschen Stimmung. Und dann kommt Max Warscheid und zieht einfach 44 Meter bergauf mit zwei Kurven. Gecrashed die Challenge.
Mit Kurve, ja, das habe ich gesehen. Ich habe ein Video gesehen.
Ja, das ist
Werbung.
Kann einer von euch ein Wheelie?
Ja, so ein ganz kurzer.
Paul als alter Crosser?
Nee, ich habe es nie probiert.
Ich habe nie Tricks gemacht.
Nee, genau, ich bin ja auch nicht so ein Tricktyp, also ist gar nicht so meins.
Nee, ich kann es auch nicht. Aber ich habe mich auch gefragt, so, wann haben die das geübt?
Ja, manchmal haben die ja lange, weil ich glaube, also das ist irgendwie so, das so wie, weißt du, so diese Dance-Moves für TikTok.
Ich glaube, sowas also, hast du auch eher.
Sowas ist halt verraten.
Ist genau das Gleiche.
Ja, genau.
Das
genau
nee, so Wheelie ist Wheelie ist TikTok. Das sind die Dance-Moves von TikTok für Radfahrer.
Ja,
weiß ich nicht. Hast du bestimmt.
Ich kann es mit dem Stadtrad, ich hatte mal so ein Stadtrad, mit dem konnte ich das eigentlich ganz gut. Also auch so lang, wie ich wollte, aber mit dem Rennrad so.
Eingeklickt dann noch.
Falschen Schwerpunkt. Schwierig.
Ja, das übst du halt als Kind so auf dem BMX oder so. Aber selbst da habe ich eigentlich eher nur.
Ich habe es mit so einem Tracking-Bike, gutes altes Herkules, das mir irgendwann dann beim Wheelie das Hinterrad zusammengeklappt. Ich meine, das Ding war 30 Jahre alt oder so. Aber.
Ja, ich glaube, das wird auch die nächsten Jahre noch beliebter werden, diese Challenge. Es wird auf jeden Fall bekannter scheinbar.
Ja, irgendwie, der hat da ganz gut so. Die kennen alle, ne? Der ist ja ein YouTuber aus Holland. Ja,
und jetzt?
Ist jetzt schon das dritte Jahr, glaube ich, bei der Tour oder vielleicht sogar schon länger. Verteilt am Champs-Élysées immer Pizza. Und ja, der steht halt immer irgendwo am Berg und macht da seine Videos und ja, diese
Challenge.
Ja,
der war ja selbst auch gut, ne? Als Nachwuchsfahrer.
Mhm. Ja, ist irgendwie auch noch so in den U23-Klassen so gefahren. Und bei BMC, glaube ich sogar, ne? BMC-Nachwuchs-Team,
ja. Genau.
Team, ja. Beim Devo-Team von BMC. Ja.
Genau. Hier, wir wollten ja chronologisch vorgehen, aber das
klappt nicht.
Irgendwie sind wir. Nils steht bei uns an fünfter Stelle.
Ja, hätte halt einer ordnen müssen.
Ja. Okay, aber wir können auch mal so ein paar Sachen irgendwie aus deutscher Sicht. Roger Kluge hart gestürzt,
ja,
fand ich. Also irgendwie dieses Jahr, die stürzen auch nicht mehr einfach nur so, ne? Also Schulter auskugeln, da irgendwie direkt was brechen oder halt so viel Haut runter, dass du eigentlich auch nicht mehr weiterfahren kannst. Das ist
ja
so krass,
finde
ich. Wie
viele Mumien dieses Jahr da waren.
Ja, ne? Mann. Das ist, also vielleicht kommt es einer nur so vor.
Rafael Majka sieht auch heftig. So aus, habe ich heute gesehen. Toni Martin hat sich auch komplett zerlegt, natürlich.
Ja, ich hoffe,
er ist auch raus.
Ja, ich hoffe, dass er sich da irgendwie bis Olympia einigermaßen erholen kann. Und irgendwie die Chancen auf eine Medaille aufrechterhält. Ja, Toni Martin auch krass, wie oft er einfach auch stürzt.
Das ist auch halt, international bekannt.
Das ist heftig.
Und immer wieder aufsteht, muss man auch sagen. Ne? Also,
ja, aber
das finde ich ja eigentlich schon krass. Also er ist ja echt.
Ist ein Panzer halt.
Also ich
ne?
weiß gar nicht, wie viele Stürze ich insgesamt, also inklusive Jugendklassen in meiner Karriere habe. Das ist, glaube ich, ein Bruchteil von dem. Toni Martin natürlich fährt noch viel, ist noch viel mehr Rennen gefahren, klar. Aber sich jedes Mal wieder so aufzurappeln und weiterzumachen, das ist ja schon krass, auch wenn man so oft stürzt.
Hallo in den Besenwagen. Zum Kluges Tour-Update 2.0. Ist eine Menge passiert seit meiner letzten Teilnahme. Nachdem Caleb raus war, haben wir das umgesetzt, was ich schon angestrebt hatte. Oder gesagt hatte, wir wollen in die Gruppen gehen. Das Zeitfahren habe ich als Ruhetag genutzt. Den Tag danach habe ich mich selber in einer Zwei-Mann-Gruppe gefunden. Das war nicht ganz so geplant, aber dennoch eine gute Erfahrung und überraschenderweise sind wir weit gekommen. Das war zumindest das Feedback, was wir am nächsten Tag erhalten haben von allen, dass wir uns doch ganz gut geschlagen haben. Aber dennoch war es natürlich aussichtslos von Beginn an. Den Tag danach eine größere Gruppe mit Phil und Brent drinne, wo wir, ja, ich glaube Brent wird Top 10, fährt er da nochmal. Dann ging es in die Alpen, die ersten Berge standen an. War gar nicht schön, weil einmal war das Wetter nicht schön und zweitens ja, ging es mir immer noch nicht ganz so gut. Ich habe ein bisschen mit muskulären Problemen gehabt von Anfang an. Aber gut, auch die Berge haben wir irgendwie überlebt. Sehr knapp am Sonntag. Tinius mit dem Zeitlimit. Andere waren knapper dran, aber ich habe es geschafft. Einen haben wir verloren, einen weiteren, Jasper. Der hat es leider nicht geschafft zum Ruhetag. Dann der Ruhetag in Tignes war wunderschön. Sonnenschein, so wie man sich das gewünscht hätte, einen Tag zuvor. Aber gut, lieber am Ruhetag die Sonne als Regen am Ruhetag. Jo, danach ging es ganz gut weiter bei mir. Dann der Ruhetag hat wieder ein bisschen definitiv was freigesetzt. Ähnlich wie beim Giro schon, habe ich mich den Tag danach ganz gut gefühlt und den Tag danach noch besser, was dann der Mont Ventoux-Tag war, wo ich mich erfreulicherweise nicht im letzten Gruppetto aufgehalten habe, sondern ja, erst in dem sogenannten Sagan-Gruppetto, das ist das zweite Gruppetto. Allerdings war der Tag an sich zweimal Mont Ventoux. Ich hatte aufgerundet 7000 Kalorien verbrannt, laut meinem Garmin-Gerät. Hat sich das dann am nächsten Tag gerecht. Also dann hatte ich wieder zwei Tage, die von den Beinen her gar nicht so gut waren. Ich wäre gerne in die Gruppe gegangen. Am Etappe 12, die Nils gewinnt. Das war schon noch so eine Gruppe, von der ja, ich jetzt immer noch vielleicht träume. Eigentlich eine gute Gruppe, wo man weiß, ja, jeder hat irgendwie eine Chance, ist ein bisschen Taktik, attackieren etc. War jetzt nicht mega schwer vom Profil her, aber ja. Wir hatten aber dort unseren Harry drinne und der hat echt eine super Figur gemacht. Einer unserer Youngster neben Brent mit 23 Jahren. Er wird Dritter auf der Etappe und ja, braucht sich nichts vorzuwerfen zu haben. Und Etappe 13, nicht Freitag der 13., aber Freitag die 13. Etappe, war zumindest für mich kein gutes Zeichen. Ich hatte mich etwas besser gefühlt, war auch am Anfang wieder ein bisschen aktiver, auch mal kurzzeitig in einer kleinen Gruppe dabei, die aber relativ zügig wieder gestellt wurde. Und dann sollte es eigentlich ein schöner Tag werden, mit einem vermutlichen Sprintfinale, dadurch, dass nur eine kleine Spitzengruppe unterwegs war. Nur kamen wir dann zu Kilometer, keine Ahnung, 140, 50 ungefähr. Die Spitzengruppe war relativ nah, also ich glaube keine Minute mehr. Und dann fingen Attacken wieder an. Also wir haben auch angefangen, Phil hat angefangen zu attackieren im Feld, hat da wieder Schwung reingebracht. Somit entstand wieder Hektik und ja, die Geschwindigkeit ging natürlich ein bisschen nach oben. Und die Straßen waren relativ schmal an dem Tag, also relativ kleine Ortschaften, ein bisschen wellig hoch runter. Und da kam eine Abfahrt, wo es vorher angeblich im Radio hieß, ja, passt auf, da ist Gravel. Aber ich habe es nicht gehört. Harry meinte, er hat es gehört vom sportlichen Leiter. Aber selbst wenn, war diese Info nicht ausreichend genug. Also wir hatten, ich habe es kurz analysiert, die letzte Minute irgendwie vor meinem Austern, meinem Sturz, hatte ich mal kurzzeitig eine 80 drauf. Dann ging es wieder runter auf 60, wieder hoch auf 70 und dann passierte der Sturz. Also ich konnte noch auf, weiß nicht, 65 vielleicht bremsen, aber dann ging es von 65 runter auf 40 und 0, so ungefähr. Ja, Gravel war da, aber wir hatten dennoch keine weitere Warnung, also keinen Polizist, keine neutralisierte Phase, das hätte man sich gewünscht. Die Jury oder die UCI, die ASO, wer auch immer vorne weggefahren ist, wusste, hat ja die Info gegeben, aber hat dennoch keine weiteren Signale. Ja, ich war nicht weit vorne, relativ weit hinten. Ich merke, sehe halt, höre, wie sie vorne bremsen und die ersten Staubwolken hochkommen oder Räder querstehen. Habe eigentlich immer ein gutes Auge dafür und stürze relativ wenig. Dazu verdanken sicherlich meine Größe, dass ich ein bisschen besseren Überblick habe. Aber trotzdem, wenn ich mich recht erinnere, vor mir bremst auch relativ stark und schnell, stellt sein Hinterrad quer. Also ich war rechts versetzt von ihm, aber er stellt sein Hinterrad so quer, dass sein Hinterrad auf einmal rechts von mir ist und ich mich sozusagen an dem Hinterrad aufhänge und dann nach rechts ausklicke und ja, mich irgendwie versuche abzurollen. Das Ganze, wie gesagt, wahrscheinlich noch bei 60, 50 km/h und lande dann auf dem Rücken, rutsche relativ lange, sehe noch, wie Leute mich reinstürzen und ja, als ich zum Stillstand oder als ich den Boden berühre, da habe ich dann gemerkt, warum alle stürzen. Da halt die Straße relativ lose war, also der Untergrund war lose. Es war so ein neu gemachtes Asphaltdecke oder ein neu gemachtes Stück Straße, was aber noch nicht festgefahren wurde. Und ja, ich habe nur die ganzen einzelnen Steine fliegen sehen. Und als ich dann mich so langsam aufgerappelt habe, versuchen zur Seite zu gehen, aufzusetzen, hinzustellen, habe ich halt Haufen Steine am ja, Ellbogen, Hose, war halt alles zerfetzte, teilweise Teerflecken gehabt und wusste auch sofort, okay, ich versuche gar nicht erst weiterzufahren. Der Mechaniker hat mir zwar noch das zweite Rad gebracht, aber ich habe gleich abgewunken und gesagt, nee, das war's hier. Und ja, dann in den Krankenwagen und hat noch eine relativ lange Fahrt ins Krankenhaus. Dort wurde ich dann gründlich gesäubert, brauchte extrem starke Schmerzmittel, dass sie überhaupt die Wunde säubern konnten. Musste am Ellbogen ein bisschen genäht werden. Und ja, bin dann tags darauf nach Hause geflogen. Nicht schön, aber ich habe keine Knochen gebrochen. Das ist zumindest ein bisschen das Positive. Das heißt, klar, der fast erste oder nächste Gedanke beim Sturz ging gleich nach Tokio. Aber nach Feststellung nichts gebrochen, dachte ich, okay, ist jetzt nicht so schlimm. Aber die Wunden sind doch so groß, großflächig wirklich, besonders am Rücken, dass ich vermutlich erstmal 7 Tage, also bis einschließlich diesen Freitag noch, von meinem Sturz am Freitag kein Rad fahren werde. Da wirklich ich ja fast jeden Tag Verbandswechsel mache und ich einfach mich nicht danach fühle, aufs Rad zu gehen. Und nach meinem Ausfall sind wir jetzt noch zu viert. Ähnliches Drama wie beim Giro. Das Team wird immer kleiner. Ich hoffe aber, die letzten 4 überleben jetzt die letzte Woche auch noch. Und vielleicht versuchen sie es nochmal. Die Chancen sind zwar geringer jetzt mittlerweile, entweder richtige Bergetappen oder richtige Sprintetappen. Aber sie werden sicherlich auch auf den Sprintetappen probieren. Und man weiß ja nie, dritte Woche Natur ist immer noch alles möglich. Und Harry und Brent, glaube ich, sind immer noch recht gut drauf, was ich so noch mitkriege aus der WhatsApp-Gruppe. Sind die noch motiviert. Und ja, ich drücke den Jungs die Daumen auf alle Fälle. So, ich hatte Tokio schon kurz angeschnitten, aber jetzt nochmal. Es sind immer noch gute 2 Wochen bis zu meinem Abflug am 28. Und ja, ich halte immer noch daran fest, oder bin guter Dinge, dass ich in Tokio starten werde, dass die Wunden doch dementsprechend gut heilen, dass ich ja hoffentlich bald wieder Radfahren kann, trainieren kann. Wenn es halt noch 2-3 Tage länger dauert, dann dauert es 2-3 Tage länger. Aber ich werde fliegen und ich will natürlich starten. Wenn ich dann nicht die beste Form habe, dann soll es halt nicht so sein. Aber ich werde sicherlich nicht zu Hause bleiben. Dazu müsste jetzt schon größere Probleme haben, dass sie sagen, nee, das macht jetzt keinen Sinn. Aber ja, ich bin guter Dinge, bald wieder aufs Rad gehen zu können. Und ja, ein bisschen Straßentraining, ein bisschen Bahntraining in Frankfurt-Oder und dann, wie gesagt, am 28. Abflug nach Tokio.
Es gibt auf jeden Fall einen würdigen Nachfolger in der schwarze Trikot-Wertung. Das ist nämlich im Moment Tim de Klerk. Der
Der auch gestürzt, bei dem gleichen Sturz, glaube ich. Ne? Ja.
Kämpft auch noch so ein bisschen durchzukommen, aber im Moment letzter Platz, 145 Leute noch dabei. Tim de Klerk, Chris Froome 134.
Ich glaube, das wird nichts mehr mit Froome,
oder? Ja, nee, glaube ich auch nicht. Wer sich so ein bisschen Namen macht, bei mir gerade zumindest, ist Vegard Starke Langen von UAE, der im Moment so ein bisschen der neue Tim de Klerk in den Bergetappen ist, der einfach unfassbar viel für die von vorne fährt. Und gestern war am Sonntag war so ein Moment, wo, ich weiß gar nicht, Maika und danach Formolo alle vorkommen zu ihm, neben ihn fahren, ihn auf die Schulter klopfen und sich bedanken, weil er einfach, glaube ich, 100 Kilometer einfach alleine von vorne gefahren ist. Tempo war auch nicht so mega hoch, aber ganz guter Leuchtturm auf jeden Fall da für UAE.
Ja, definitiv. Ja. Du hast hier irgendwas drin stehen, Guillaume Matar und Mathieu van der Poel.
Ja, das habe ich heute gelesen. Also On Physics war erstmal das so, weil ich meinte, ja, Physik-Nobelpreis für diese Abfahrt mit offenem Trikot und da nicht mehr hinkommen und dann den schönen 2. Platz wieder verlieren. Aber der hat auch noch so ein Interview gegeben, Guillaume Martin, wo er nochmal altes, leidiges Thema Mathieu van der Poel angreift für frühzeitig aussteigen nach einer Woche und nach Hause fahren. Und halt so meint, ja, das verändert halt krass die Rundfahrt für die Leute, die sie komplett fahren wollen, weil die fahren das eigentlich nur als einwöchige und fahren quasi all out die eine Woche und verändern halt da das Game so ungefähr. Die Leute, die 3 Wochen fahren, müssen sich dann die erste Woche daran anpassen. Es wird gefährlicher und so weiter.
Ey, das ist so ein Rumgeheule, ganz ehrlich. Ich meine, als können die alle keine Nachrichten lesen. Die wissen doch, dass der sich auf Olympia vorbereitet. Und jeder Fahrer und jedes Team hat andere Interessen auch und das soll man einfach mal akzeptieren. Ich finde das auch mal von Eddie Merckx, ist er da auch mal der Erste, der... Mhm.
Also er stand auch in dem Artikel, Joins Eddie Merckx.
Ich habe riesen Respekt für Eddie Merckx, also aber ich finde das halt immer so ein bisschen lächerlich, wie er sich dann halt beschwert in der Presse darüber, dass irgendwie Mathieu van der Poel aussteigt oder Caleb Ewan. Ganz ehrlich, also ich meine, das ist halt auch der moderne Radsport. Du kannst halt nicht mehr, also du kannst schon überall, aber dann brauchen sie auch nicht wundern, wenn sie wieder anfangen, überall rumzustopfen, weißt du? Also ich meine, wie soll denn das funktionieren? 3 Wochen Tour fahren,
halt, aber dann auch direkt einfach nach Tokio schon immer und
Mountainbike
so,
fahren.
Also ja. Ganz ehrlich, Mario Cipollini ist auch, glaube ich, nie mit dem Vorhaben, nach Paris zu fahren, dahin gefahren.
Ja, wo er es nicht konnte. Ja. Das ist ja vielleicht bei Mathieu noch was anderes, aber ich finde das völlig legitim, dass der da aussteigt. Also ich meine, ganz ehrlich, da hat der Tour ja mit dafür, dass er die Woche nur da war und auch vielleicht zur Radrennen gefahren ist, dass er wusste, dass er nur eine Woche fährt, hat er dem Radsport so viel gegeben, ja, als dass er dem Radsport genommen hat oder auch der Tour genommen hat durch seinen Ausstieg.
Ja.
Also. Und letztendlich, Guillaume Martin fährt auf Gesamtwertung. Wenn er nicht in der Lage ist, das über 3 Wochen auf diesem Niveau zu machen und auch in der ersten Woche irgendwie schon da zu sein, wie alle anderen Gesamtwertungsfahrer auch, dann sollte er vielleicht auch an seinen Zielen arbeiten, aber nicht sich über andere Fahrer beschweren, dass sie frühzeitig aussteigen, das Rennen schwerer machen. Also, komm, wie die Radrennen fahren. Das ist ja völlig Banane. Die fahren in der 3. Woche noch so, als wenn es die 1. wäre zum Teil. Oder die 2. Woche. Also es ist, das ganze Radrennen hat sich halt verändert im Vergleich zu den letzten Jahren.
Finde ich auch.
Bauke Mollema. Ich habe mich gefreut. Bauke Mollema. Natürlich Etappe gewonnen, aber viel mehr habe ich mich noch gefreut, als am nächsten Tag die SRAM wieder nicht funktioniert hat und das wieder gefilmt wurde. Ich habe von mehreren Leuten dann gelesen, sie haben extra den Fernseher laut gedreht in dem Moment, aber er hat nicht geschrien.
Ja, aber also ich fahre jetzt auch SRAM, ich hatte echt noch nie Probleme.
Ja, das liegt ja nur an ihm.
Und dann ist fährt er anscheinend auch ohne Radcomputer und ich habe jetzt einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das irgendein Humbug ist, das haben die wohl getestet, ist aerodynamisch schneller und deswegen macht er das, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Bauke Mollema der Grund ist, dass er keinen Radcomputer fährt, aufgrund von Aerodynamik, wenn ich mir Bauke Mollema anschaue. Also.
Warum? Ich glaube nicht, dass er so
unaerodynamisch am Rad
ist. Ja, aber das Ding, wir reden da, also ich glaube nicht, dass wir so einen Radcomputer von keine Ahnung, mehreren Watt reden, also jetzt sagen wir mal 10 Watt.
Fünf,
ich glaube, der hat einfach keinen Bock.
Ja, genau.
Wenn's
das.
Wenn es 5 sind, ich meine, für 5 Watt sind die auch jahrelang diesen hässlichen Aero-Helm von Giro gefahren. So, keine Ahnung, dann mache ich mir lieber ein Tacho ab, oder?
Ich finde, bei Bauke Mollema, ich gucke mir ja immer so ein bisschen die Fahrer aus Trittstil-Fitting-Perspektive auch an und ich finde es auch jedes Mal wieder total beeindruckend. Tour de France guckt man halt irgendwie nochmal mehr Radsport, ich jetzt als sonst eh schon. Wie krass unterschiedlich einfach immer noch Fittings sind und mit wie unterschiedlichen Einstellungen, die halt alle schnell Radfahren können. Und bei Bauke Mollema, auch wenn er so bekackt wackelt, du siehst echt jeden Muskel arbeiten bei dem. Eigentlich ist es, glaube ich, wenn der bergauf fährt oder im flachen Gas gibt, relativ perfekt. Ob das dann aerodynamisch ist oder nicht, der hat eine extreme Zugphase, der benutzt Sprunggelenk richtig krass. Also so, Andi, das ist ja auch immer dein Punkt, ne? Wie der Fuß gehalten wird, beziehungsweise wie hoch jemand sitzt. Ob die so spitzfüßig fahren. Das scheint das Specialized Fitting zu sein im Moment. Und andere, ich bin auch mittlerweile völlig bei dir, eigentlich mit dem flachen Fuß zu treten, muss eigentlich ergonomisch besser sein, bei allem, was ich mir da mittlerweile für Gedanken zu gemacht habe. Bei Bauke Mollema ist das auf jeden Fall so. Und du siehst sogar im Brachioradialis, das ist so der Muskel, der den Ellenbogen quasi mit dem Bizeps so verbindet, da siehst du sogar, wie der zieht. Du siehst, wie der arbeitet.
Aber zum Beispiel Pogacar, der sitzt ja, der fährt relativ spitz, ne? Sehr spitz. Ja,
viele von den Bergfahrern fahren unheimlich spitz. Ja. Da frage ich mich immer, also ich kann es nicht sagen, ne? Ich meine, die sind trotzdem schnell, die gewinnen trotzdem Rennen. Ich glaube nicht, dass es schneller oder langsamer ist. Ich glaube, dass es ein bisschen schonender ist und vielleicht ein bisschen die bessere, ausdauerndere Muskulatur belastet, flach zu fahren. Aber es kann geschwindigkeitstechnisch keinen Unterschied machen. Wobei ich mir denke, wenn du ein bisschen tiefer sitzt und mit einem flachen Fuß fährst, also mit der Ferse eher tief, ist ja heutzutage eher so, früher hast du gedacht, möglichst viel Überhöhung. Heutzutage denkst du aber eigentlich, für Aerodynamik möglichst wenig Überhöhung, also dass du flach fahren kannst. Glaube ich, eigentlich ist es aus Aerodynamik Punkten eher sinnvoller.
Aber bei Bora sitzen die auch alle relativ
sehr hoch.
Niedrig, ne?
Nee, also viele sitzen sehr hoch. Schachmann sitzt extrem hoch. Schachmann sitzt extrem hoch. Manche sitzen auch niedrig, du hast recht.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, Kemner, Konrad Mühlberger ist jetzt weg. Mühlberger ist jetzt weg, aber der saß auch so, hat auch extrem runtergedrückt. Also mir ist aufgefallen bei der Tour, dass die auch alle relativ, es sah tief aus.
Ich denke mir auch so, die
Groschartner fällt auch so.
In so einem Pro-Team manchmal, dass sie die Fahrer einfach so lassen, wie sie es gerne machen. Dass sie vielleicht so einen Input geben, aber die denken sich dann
ja
so,
der
Fahrer ist jetzt schon so lange so gut gewesen, dass er an der Position ist. Jetzt rede ich mit dem und frage den auch selber mal, wie er es haben will.
Da muss ich mal was dazwischen machen. Also es gibt Teams, die sind da so, okay, wir stellen das Rad ein. Mhm. So, also der Fitter wird auch Entscheidungen haben. Oder
dürfen wir das Team nennen?
In den meisten Teams wird es wahrscheinlich so sein, dass die Fahrer sich gar nicht fitten lassen wollen, weil die fahren eben schon seit 10 Jahren so. Und du musst halt erstmal einen Fahrer haben, der dafür offen ist.
Fitte mal Valverde.
Aber
sag mal Valverde, Alter, wir machen jetzt immer hier was
an. Ja, nee, den musst du ja nicht finden. Eigentlich musst du alle so draufsetzen wie den wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich auch oftmals so ein Grund sein, ne? Ob der Fahrer überhaupt sich fitten lassen will.
Also bei
oft hast du ja auch, ne, Hersteller, die ihr eigenes Fitting-System haben. Da fittet dann auch eher der Computer als irgendwie der
Ja, das ist ja das Specialized-System, ne?
Das gibt es aber ein paar verschiedene. Ne? Also Bora ist zum Beispiel so ein.
Ja, und dann natürlich genau. Bora fährt zum Beispiel jetzt eben Specialized. Die haben wahrscheinlich auch die Möglichkeiten, nach diesem System zu fitten. Aber ob es der Fahrer dann so machen will oder nicht, ist halt immer noch die andere Frage. Also ich hatte das mal mit Track. Die wollten auch meine Position verändern und meinen Vorbau irgendwie 5 cm höher machen und so. Ich so, wie soll ich denn so fahren? Also so viel Watt habe ich nicht, um so fahren zu können. Und die meinten, das wäre super aggressiv, die aggressivste Position, die sie je eingestellt haben. Ich so, jetzt machen wir hier die Spacer wieder raus und machen mal ein Negativ-Vorwort drauf, dann reden wir mal weiter. vielleicht, ne, da sieht man halt so, der Fahrer war halt total dagegen, vielleicht wäre es besser gewesen, ergonomisch gesehen, keine Ahnung. Aber ich hatte da auch keinen Bock, jetzt irgendwie gefühlt so auf dem Hollandrad zu sitzen und bin dann einfach bei meiner Einstellung geblieben. So, und ich denke mal, das wird in den meisten Teams tatsächlich immer noch so sein. Wobei ich, wenn ich jetzt sagen, aus meiner Sicht müsste eigentlich das Team eine Idee haben, wie ein Fahrer fitten sitzen sollte. Natürlich individuell gibt es wahrscheinlich, ne, kannst nicht pauschal jeden Fahrer gleichsetzen. Da gibt es dann auch schon noch Sachen, die bei jedem Fahrer anders gemacht werden. Aber ich würde schon, genau. Ja. Ich würde das schon irgendwie auch von Teamseite her auch versuchen durchzubringen, genauso wie Training und etc. pp. Ne?
Ja, also. Ich denke, man entwickelt sich auch in so einem, also nicht jeder natürlich, aber wenn man es richtig macht, entwickelt man sich auch in so eine Position rein. Ich denke auch, das habe ich auch schon öfter gesagt, dass du nicht immer gleich sitzen solltest, einfach um mal wieder neue Reize in der Muskulatur oder neue Winkel zu triggern. Das gibt ja auch Overuse hier und da und der Körper kann sich anpassen. Und wenn du mal irgendwie ein paar Wochen mal anders trittst, vielleicht über den Winter, dich da mal ein bisschen anders positionierst, vielleicht auch mal ein bisschen nicht so aggressiv, dann schulst du deine Muskeln auch mal wieder ein bisschen anders. Naja.
Ja, als Profi hast du ja auch fast alle 2 Jahre ein neues Rad, ne? Oder vielleicht auch mal öfter, wenn du Hersteller, wenn du einen Teamwechsel hast oder einen Sponsorenwechsel.
Ja, und dann hast du vielleicht auch neue halt Schuhe und die Bohrungen unter den Schuhen sind nie an derselben Stelle. Manche lassen sogar nicht zu, weiter hinter zu gehen als andere. Du kannst die völlig unterschiedlich einstellen. Muss anpassungsfähig sein als Profi.
Ich habe auch neue Schuhe.
Ja.
Ich habe jetzt auch weiße Schuhe.
Endlich.
Nee, schwarz. Schwarz immer nur Beste.
Ich habe schwarz.
Ja, habe ich auch.
Schwarze MTB-Schuhe. Weiß Straße, schwarz Offroad.
Ja, Basti, Bergtrikot.
Bergtrikot, ich habe mich getäuscht. Du hast schon gesagt, es ist auf jeden Fall spannend dieses Jahr. Ich finde es auch geil, dass Leute mit einem Namen da rumfahren. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal die Diskussion, dass es oft dann irgendwie jetzt an so Fahrern hängen bleibt, die vielleicht sonst nichts geholt haben oder holen können. Und auch bei der Etappe am Sonntag, die Sepp Kuss gewinnt, hätte ich niemals gedacht, dass Wout van Aert auf die Bergpunkte geht. Hat er dann aber einfach direkt gemacht. Habe ich mich vorher schon aus dem Fenster gelehnt und gesagt so, nee, Quatsch, fährt er nicht. Der fährt um die Etappe. Aber zack, jetzt. Keine Ahnung, denkt er, jetzt zieht es noch durch?
Auf jeden Fall. Also die fünf Fahrer, die da jetzt in so in der Punkte-Range von irgendwie 10 Punkten sind, die werden auf jeden Fall alle noch voll drauf fahren. Das sind halt Woods, Quintana, Wout Poels, Wout van Aert und auch Bauke Mollema. Hat auch noch Ambitionen, schätze ich mal, das Trikot zu holen, wenn es sich irgendwie ergibt. Ne? Ich meine, jetzt hast du noch 2 Etappen, da wird sich das mehr, also wahrscheinlich entscheiden. Und ja, wer wird es gewinnen? Was sagt ihr? Ich sag, Wout van Aert gewinnt das Bergtrikot.
Wenn er will, gewinnt das.
Ja, aber dazu.
Ja, gut, so einfach ist es nicht.
Er hat sich schon schwer getan, auch bei den Wertungen. Ne?
Bei also der ersten hat er, glaube ich, Wout Poels unterschätzt einfach. Da dachte er sich so, den Sprint hole ich eh. Und dann war der doch ein bisschen schneller, weil ganz am Ende kam er doch noch vorbei, aber es war ein bisschen zu kurz.
Ich weiß auch gar nicht, wie die Punkteabstufungen sind für so von der Ohr-Kategorie bis zur ersten Kategorie. Das sind, glaube ich, schon noch mal krasse Punktunterschiede. Ja. Ne? Ja, davon kommen jetzt halt noch 2 in den nächsten 2 Etappen.
Genau, nicht noch mehr. Ja, es kommt noch eine Bergankunft, aber die holst du halt nicht einfach
erste,
so.
Erste, ja, 3. Ja. Ja, gut, es ist 2-mal aber bei der Bergankunft. Ja. Da ist halt die Frage, wie weit eine Gruppe da ankommt. Weil die Berge vorher sind auch relativ spät erst so, ne? Also, und die Tourmalet-Etappe ist auch nur 130 Kilometer lang. Ja, vielleicht doch nicht. Ja.
Wout Poels übrigens Gerücht zu Jumbo-Visma, ne?
Ja.
Wout und Wout.
Würde ja Sinn machen. Würde
passen, ne? Ja. Aber weil jetzt eh gerade bei Jumbo-Visma sind, ich finde, du hast hier ja auch reingeschrieben mit dem Vingegaard-Support, den er hat oder auch mal nicht hat, finde ich echt
interessant. Vingegaard.
Ja, schön, habe ich jetzt gerade. Ist das G da schon immer?
Vingegaard.
Das erste.
Ja. Es gibt doch diesen Twitter-Account, wo die ihre Namen sagen.
Entweder sagst du Vinegar, so wie Essig, oder Vingegaard.
Ja, ich habe doch, also Essig. Der, also,
Essig.
Also der Essig-Typ, Jonas Essig. Genau. Finde ich echt interessant, dass die da wirklich 3 Leute vorne reinsetzen und dann, welche Etappe war es? Sonntag, ne? Oder Samstag?
Mm.
Ja, und dann hinten eigentlich nur den am wenigsten guten Bergfahrer im Team, der noch im Rennen ist, bei ihm lassen. Das war echt sehr interessant. Aber letztendlich haben sie die Etappe gewonnen und konnten immer wieder Fahrer nach hinten senden. Aber bin ich mal, also ich finde die Taktik
hätte auch dumm drauf
waghalsig.
Ja. Ja.
No risk, no fun, ne?
Ja.
Sollen wir mal was riskieren bei der Tour.
Ja, besten Tweet, den ich zu Jonas Vingegaard gelesen habe, war it's incredible that that guy from Home Alone is now so good in the Tour de France.
Eine gewisse Ähnlichkeit besteht auf jeden Fall.
Ja, definitiv, ey.
Ja, krass auf jeden Fall. Also wird auch gefühlt eher stärker als schwächer. Der Freund, jetzt haben sie ihre Etappensiege auch beieinander. Okay, Wout van Aert holt jetzt eurer Meinung nach noch Bergtrikot. Aber
das sagt der Andi, ja.
Ja, weiß ich nicht. Ja, also gut, ist spannend, ich weiß nicht.
Könnte
also
auch zweite Platz noch drin sein. So. Könnte auch noch an Rigo vorbeikommen.
Ja, also im Zeitfahren, also ich finde wieder den Kampf ums Podium mega interessant. Den ersten Mal rausgenommen, aber Platz 2 und 3, da kann noch so viel passieren in den nächsten 2 Tagen, plus das Zeitfahren. Also, und ich meine, also jeden Tag fährt auch noch mal irgendeiner irgendwie vorne rein in die Top 10, so, weißt du?
Vingegaard wird Dritter im ersten Zeitfahren.
Genau, der ist auf jeden Fall der Stärkste zusammen
mit. Fährt da auf Rigo schon mal 40 Sekunden raus. Das zweite Zeitfahren ist ungefähr genauso lang, ein bisschen länger.
Also, Jumbo Visma selber weiß ja noch nicht, wie gut er in der letzten Woche ist. Aber er hat es halt auch eben noch nie so mit einer speziellen Vorbereitung versucht. Ich glaube, der ist die Vuelta schon gefahren, aber halt ohne Höhentraining vorher und so. Also keine spezielle Vorbereitung auf die Vuelta.
Hätte er nur 14 Sekunden Rückstand, fährt er auf jeden Fall vorbei. Und am Berg ist er auch nicht schwächer.
Ja, er muss ja jetzt erstmal in den nächsten Tagen am Berg nichts verlieren.
Morgen ist unsere Lieblingsetappe, habt ihr schon gesehen? Merritt nach St. Clary.
Ja, und da gucken wir einfach mal uns die schön in Ruhe an, die nächsten Etappen. Und weil mir ist nämlich auch scheißegal, wer da aufs Podium fährt. Und es ist mir auch egal, wer das Spektakel gewinnt.
Ja.
Mal gucken, eine schöne Überraschung, da würde ich mich drüber freuen, wenn noch irgendwas passiert, was man nicht so vorhersieht.
Denkt ihr, Lecklein ist noch in Paris? Am Sonntag?
Ja, ich denke, der muss jetzt auch noch da bleiben. Also.
Ist jetzt noch im EF-Knast bis Sonntag da.
Nee, also ich denke mal schon, dass er dann jetzt da in sich ein paar schöne Tage in Paris macht. Ich glaube, seine Freundin ist da. Du
kannst erst mal keine schönen Tage machen, jetzt die nächsten zwei Wochen.
Ja gut, er wird viel schlafen. Ich hoffe, dass er, was ich für ihn hoffe, dass er ein schönes Hotel hat. Aber ich glaube, ich meine, keine Ahnung. So.
Du bist halt auf jeden Fall froh,
ein paar Tage Paris
dass
im
du
Sommer.
Nicht Radfahren musst jetzt mehr.
Das wird er nicht machen. Und dann kommen die anderen ja Samstag, spätestens sonntags. Dann gibt es noch ein schönes Essen mit dem Team und so. Vielleicht eine kleine Party.
Chapeau auf jeden Fall. Richtig krasse Nummer.
Unfassbar, ne?
Unfassbar.
Also jetzt auch noch am Ende.
500 ich irgendwas mal so, am Ende nochmal jetzt, ne?
Ja, auch im Schnitt irgendwie über 300 Kilometer jeden Tag.
Jeden Tag.
Ne? Oh, das ist echt. Ja, je länger das gedauert hat, desto beeindruckender fand ich es einfach.
Man
hat ihm auch schon so das irgendwann angesehen. Ne?
Ich habe das mal 4 Tage gemacht.
Jeden Tag schwerer wurde und er hat es trotzdem so durchgezogen.
4 Tage so im Schnitt 327, glaube ich, habe ich mal gemacht.
Aber hast du dann auch im Zelt gepennt?
Und da hatte ich auf jeden Fall auch, musste ich fast aufhören, weil mir die Hände und der Arsch dann so wehgetan haben. Bei mir waren die Füße okay. Aber das sind halt.
Aber hast du.
Nee, Quatsch.
Im Zelt gepennt?
Ich
nee.
So vier,
ja, gut.
Vier
ich
Stunden
finde das ja noch krass. Und er hat ja noch nicht mal ein Zelt, sondern nur so ein Biwak-Sack.
Also das. Also ich hab
aber Vorsicht, einmal haben wir auf dem Parkplatz gepennt, ohne Matratzen. Auf Asphalt.
Okay.
Also das Ziel hat sich dann auch nicht mehr genommen.
Also ich würde das ja nie machen, ne? Aber. Also, aber ich finde es auch immer noch Banane, aber ich habe so einen Respekt auch von der Summe. Mhm. Das ist
ja, die machen das schon geil. Also, ne, A, ja. Marketing, B, dann noch für einen guten Zweck was dazu und
ja,
holen die schon,
ne?
Alles raus. Also mega geil.
300, wie viel ist er gerade? 350.000 Pfund?
Ja, irgendwas 365, irgendwie so die Richtung.
Unfassbar viel Geld generiert für World Bicycle Relief. Ja. Kann man nur sagen, krasse Aktion. Ich glaube, wird er so schnell nicht nochmal machen wollen. Und vor allem, er hat ja echt nichts da, also er hat ja auch seine Sachen nicht gewaschen und so, ne? Ich habe nur so ein.
Ja, doch,
habt ihr den Chatverlauf gesehen?
Der hat schon manchmal gewaschen, aber halt, er hatte nur ein Kit
und meint,
der hat gestunken auf jeden Fall. Boah, weil ich schon dran denke, ey. Und dann mit diesen aufgequollenen Füßen. Also ich könnte es allein aus hygienischen Gründen schon nicht machen. Das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Dafür bin ich viel zu sauber. Also so ein Sauberkeitsbedürfnis.
Ja, same hier.
Ja, ich meine, geduscht wird er zwischendurch mal haben. Ne? Aber halt also am nächsten Morgen wieder in die klammen Radklamotten rein, ist schon unangenehm.
Ja, vor allem die waren ja dann zum Teil einfach auch noch nass. Ne? Jetzt die letzten Tage hat es auch mehr geregnet dann. Und ja, das ist komplett absurd. Ey.
Ich hätte einfach Hautkrankheiten.
Das ist so, das. Aber ich muss sagen, so ein bisschen inspiriert zu einem Bikepacking-Trip bin ich jetzt schon. Ne? Also keine 3 Wochen und so, aber.
Und keine 300 Kilometer am Tag.
Ja, 12 Stunden Fahrzeit, ne? Schon krass.
Ja, was mir die Woche dann auch so kam, ist so ein bisschen, jetzt so vermisse ich ja so die Tradition mit Rick. Der fährt jetzt durch dieses Jahr, ne?
Ja, höchstwahrscheinlich, ne? Aber so sollte es ja auch sein.
Auf jeden Fall, ist ihm auch absolut zu wünschen. Aber keine echte Besenwagenfolge während der Tour.
Nee, aber ist ja auch gut so.
Ja, wir hätten Edward Borsenhagen einsammeln können. Der spricht zwar kein Deutsch, aber der ist eine lange Zeit vor dem Besenwagen gefahren.
Der ist richtig aufgegangen. Das habe ich nämlich noch gesehen, wie der taumelnd, es sah aus wie ein Hitzestich oder Hitzeschlag, taumelt dann den Berg hochgefahren. Es war ihm so, wo ich dachte, eigentlich wäre es gut, ihn jetzt gerade mal vom Rad runterzuholen und ein bisschen abkühlen zu lassen. Man sah auch nicht mehr gesund aus in dem Moment.
Ja.
Nasser Bohani.
Krass, irgendwie über eine Stunde Rückstand. Ja, der Nasser Bohani. Das ist immer noch geil. Nasser Bohani. Ja,
der ist aber auch schön vom Besenwagen hergefahren, das wollte ich sagen. Es war gut im Bild immer.
Ja, den einen Tag, weil dann den Tag davor, glaube ich, da hat er einen längeren Arm gehabt am Ende der Etappe. Und dann wurde am nächsten Tag eben ein bisschen mehr beaufsichtigt und dann war er direkt aus dem Zeitlimit raus.
Worüber? Ja, was haben wir noch zu erzählen? Haben wir noch irgendwelche Ausblicke?
Was macht ihr eigentlich gerade so bei dem Wetter? Fahrt ihr da Vierrad oder? Das ist mega das geht, nervig, ne? Ja.
Also hier geht das Wetter ja sogar mittlerweile wieder.
Ja? Hier ab nächster Woche, aber hier diese Woche ist viel Regen. Ich bin
ab Samstag auf Korsika 2 Wochen. Ich freue mich auf 2 Wochen 35 Grad hoffentlich.
Auch nicht besser.
Nee, ja, find ich so ganz gut, ehrlich gesagt.
Wie groß ist Korsika? Groß. Ist groß genug zum Radfahren?
Ja. Also relativ groß. 160 Kilometer lang, 80, 90 Kilometer breit oder so. Und der höchste Berg ist 2700 Meter, The Hell.
Wow.
Der höchste Pass ist 1500 Meter.
Vulkan oder was?
Ne, ich glaube, es ist ein normaler Berg.
Was nimmst du denn für ein Rad mit?
Gravel.
Gravel?
Die Gravel-Maschine.
Fährst du dann wieder diesen höchsten Berg rauf? Wo warst du beim letzten? Also Sizilien warst du doch auch mal, bist du da den Berg rauf.
Da sind wir von 0 auf 2,7 gefahren. Ätna.
Ja.
Ja, nee, da werden wir vielleicht mal hoch wandern. Aber auf diese 1500 Meter werde ich fahren.
Ja, sonst?
Sonst so? Ja, ey, deine US-Vorbereitungen wollte ich eigentlich noch auch ansprechen. Hin. Genau. Jetzt wird es ja langsam heiß. Wann fliegst du? Donnerstag? In 2 Tagen?
Ja,
wenn genau. Die Folge also rauskommt, sitzt Paul im Flieger.
Ja, dann bin ich, glaube ich, schon da sogar.
Hey.
Okay.
Ja, ich bin...
Wie fliegst du denn?
Wie bitte?
Erste Klasse, direkt?
Nee, ich habe...
privat?
Ich habe mir eben gerade noch ein Upgrade besorgt. Wie nennt man das? Economy
Plus?
Plus.
Economy Plus?
Ja, aber ich fliege jetzt mit KLM und ich hoffe mal, dass alles glatt läuft oder glatt geht.
Letztes Wochenende noch.
Und wann ist das Rennen dann? Am Sonntag oder was?
Genau.
Ah, direkt. Ich bin immer gut mit Jetlag eigentlich gewesen. Angekommen und dann erstmal richtig Form gehabt.
Ja.
Ich finde auch in die USA ist nicht so schlimm wie zurück.
Na, ich mache mir jetzt auch gar keinen Stress. Also ich fliege schon um 6, also ich muss hier um 4 aufstehen, denn früher sogar um 3.30 Uhr oder sowas, bist du eh komplett breit und dann ab Amsterdam, also es ist dann irgendwie um 12 oder um 11 hier, fange ich einfach an zu schlafen und dann komme ich da, glaube ich, um 12 Uhr an. Und dann müsste es eigentlich passen.
Ja, das ist immer so ein geiler, langer Tag, der Flug dahin.
Ja, genau. Du kommst 12 Uhr abends an.
Nee, morgens.
12 Uhr morgens?
Ja, also mittags. Ja,
der fliegt mittags los und ist mittags da.
Okay, mittags.
Nee, ich fliege morgens los und bin mittags da.
Du bist noch einen relativ stabilen Test gefahren am Wochenende. Nach Tschechien irgendwo oder so, ne?
Ja, aber das ist halt so, ich wollte irgendwie mal so maximal Intake irgendwie auch machen, aber es ist halt schwer, so 100 Gramm Kohlenhydrate selbst mit dir mitzuführen. Dann musste ich irgendwann auch mal so eine Wurst essen in Tschechien. Diese Hotdogs, weißt du, diese Brötchen, die so oben so reinstopfen, wo dann ganz viel Mayo oder was ich, oder so Knoblauchsoße drin ist. War in Ordnung. Aber ich fühle mich ehrlich gesagt nicht so richtig fit. Ich war gestern nochmal laufen, das hätte ich nicht machen sollen. Das war kontraproduktiv.
Naja, ist noch lange genug hin. Ja. Red dir das nicht
aber
ein.
Aber gucken. Ich habe gerade gesehen, Lars Boom fährt auch.
Du machst sie alle nass, ich schwöre. Ich setze darauf.
Hä? Nee, Boom. Doppel O.
Ja?
Nicht Bomb. Boom. Lars Boom.
Boom, sagt ihr immer. Boom.
Ja. Boom. Und ich bin mal gespannt. Es sind auf jeden Fall alle, also es ist wirklich alles an Start bei den Männern und bei den Frauen, was geht. Das ist echt krass. Also irgendwie
viel Feind, viel eher.
Auch viel... 4.000 Leute im Allgemeinen oder mehr als 4.000 sogar.
Aber du stehst vorne.
Ja, ich habe ja keine US-amerikanische Lizenz. Ich habe jetzt ein paar Mal noch Leute irgendwie angeschrieben und dann haben sie mir es bestätigt, dass ich in der ersten Wave fahren kann. Da fahren halt die Anführungsstrichen Pros, die fahren 5 Minuten vor dem Rest. Weil das Krasse ist, du fährst einen Highway runter, eine Spitzkehre, und fährst dann auf dem gleichen Highway, auf der Gegenspur wieder berghoch, um dann in die erste Gravel-Passage abzubiegen. Das heißt, dir kommen 4.000 Menschen in der Abfahrt entgegen und du hoffst, dass die auf deiner Seite bleiben, währenddessen du sehr langsam auf der anderen Seite berghoch fährst. Das ist komplett absurd. Und Genau, und zwischendurch ist auch Verkehr, ne? Also fährst du auf öffentlichen Straßen.
Keine Übertragung, und, oder? Gibt es eine Übertragung?
Weiß ich nicht, also von...
Sag auf jeden Fall Bescheid.
Von Anbauung gab es was, vielleicht gibt es ja was. Mal gucken. Und ich werde mein Handy wahrscheinlich mitnehmen, oder ich würde es versuchen und dann vielleicht zwischendurch Stories machen, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Was nimmst du sonst wieder so mit? Bei der deutschen Straßenmeisterschaft hast du ja alles dabei. Ersatzbatterie,
ja, das nehme ich auch mit. Also ich nehme zwei Schläuche mit, so diese von Schwalbe, diese Aerotanz, diese ganz leichten. Dann, dann so ein Dynaplug, um halt Löcher zu stopfen. Das ist so Material, dann stichst du rein in den Reifen, ziehst wieder raus und ist der dicht, wenn es ein großes Loch ist. Weil ich fahre mit Straßenreifen. Also ich fahre mit Straßenrad. Die meisten, das ist eines der wenigen Rennen, die du mit einem Straßenrad fahren kannst, wo du halt einen Vorteil damit hast, weil es leichter ist in der Regel und auch aerodynamischer. Und halt 32er Reifen.
32er Reifen,
okay. Ja, genau. Schwalbe Pro One 32. Ja.
Pro One fährst du sogar?
Ja.
Okay. Also jetzt gar kein Gravel-Setup für ein Gravel-Rennen.
Nee, ich hab noch einen Cross-Gravel-Reifen mit, ein 33er. Aber ich habe jetzt mal geschaut, was die anderen alle fahren. Die fahren alle 30er, 32er, zum Teil 28er. Und du hast so ein paar Stellen, die echt tricky sind, aber es ist halt Risiko, ne? Aber das rollt halt viel besser mit einem Straßenreifen. Und du hast 70 Kilometer, 80 Kilometer hast du Gravel und der Rest ist alles Asphalt.
Wie lang ist das Ding?
212 oder so, 3500 Meter oder so. Also schon... Okay. Schon schwer und
ja.
Ich kann ja mein Rad kontrollieren, ne? Also das macht schon Sinn. Genau, das nehme ich mit. Dann natürlich so Air-Kartuschen, so CO2-Kartuschen, die muss ich mir noch kaufen da drüben. Die darfst du im Flieger nicht mitnehmen. Ja, Batterie, Schaltauge, Kettenschloss, Kettenlink, also so ein Schloss, um das halt wieder zuzumachen. Alles, was du halt brauchst, um selbst reparieren zu können. Okay. Aber es gibt Verpflegungsstellen.
Und du musst, okay.
Also mein Kumpel Jonas kommt drüber aus New York und der wird mich dann verpflegen. Also meine Essensstrategie wird die gleiche sein wie bei der Deutschen, damit ich auf die 100 bis 110 Gramm pro Stunde komme.
110 sogar.
Die Konkurrenz hat verloren. Es ist einfach so.
Schleppst Paul du die dann, also der gibt dir die ab und zu an, so Riegel und so?
Nee, also ich fahre komplett, also an Fest und Nahrung nehme ich alles selber mit. Einfach um sicher zu gehen.
Und dann hast du so einen Trinkrucksack oder?
Nee, also ich werde mit mit einem Liter fahre ich los. Ja. Also zweimal 500 Milliliter Flaschen mit diesem Ministry of Nutrition, dieses Power Carb halt. Und die haben jetzt noch was Neues gemacht, für auch wenn es heißer ist. Und
mit Kokosnusswasser.
Genau. Das sind halt 80 Gramm da drinne. Wenn ich es ein bisschen überdosiere, sogar mehr. Und dann nehme ich noch ein Mountain Gel pro Stunde. Dann bist du ja bei 100 bis 110 so. Und das heißt, ich...
Hast du nicht irgendwas von fester Nahrung gesagt?
Ja, das Gel halt. Und
okay.
Das heißt, ich nehme dann halt, ich nehme selber nämlich 7 Gels mit. Und somit bin ich Gel safe. Und bei den Stops, sind glaube ich 8 Stops, wenn er es nicht schafft, kann ich mir da immer noch irgendwas ziehen. Aber ich brauche halt jede Stunde auf jeden Fall mal eine von diesen Power Cup Flaschen, weil sonst habe ich ein Problem.
Okay, was ist die Fahrzeit dann so angestrebt? 5 Stunden?
Niedrige 6. Also es ist.
Ah, okay. Es ist bergauf, bergunter dann?
Ja, 3.500 Höhenmeter.
Ah, ja, okay. Ja, gut, auf 210 Kilometer.
Ja, und du hast halt dann. Also es ist schon und wird auch heiß. Ja. Genau.
Okay, ich dachte jetzt eher so ein 40er Schnitt.
Naja, dachte ich auch zuerst, um ehrlich zu sein, aber die haben letztes Jahr 33. Ich glaube, das wird jetzt schneller. Weil das,
ja, jetzt fahren ja alle mit Straßenrädern.
Ja, sind sie letzten Jahre auch schon gefahren.
Ja, und Konkurrenz höher.
Vor zwei Jahren hat einer gewonnen mit normalen Bremsen und 28er Reifen.
Okay, ja, so sage ich doch schon die ganze Zeit, das geht.
Ja da geht es.
Braucht keiner neues Rad und breite Reifen.
Ja, ich bin gespannt. So ein bisschen nervös bin ich natürlich, aber ich habe Bock.
Wer jetzt gerade hier so Hintergrundgeräusche hört, bei mir wird gerade die Klingel repariert.
Schön. Und getestet.
Vielleicht machen wir dann jetzt wirklich Feierabend.
Ja, die Klingel läutet. Ja, dann hören wir uns zum nächsten Mal mit einer ausführlichen Besprechung von Tour de France und Belgian Waffle Ride, oder?
Davon ist auszugehen, hoffe ich mal.
Bin gespannt. Ja, gibt's vielleicht ja doch noch eine Überraschung. Yes. Bis zum nächsten Mal.
Genau. Also, bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.